Kapitel 7 – Die offene und die geschlossene Tür. Am Sabbat, dem 24. März 1849, hatten wir mit den Brüdern zu Topsham, Maine, eine gute und interessante Versammlung. Der Heilige Geist wurde über uns ausgegossen, und ich wurde im Geist zur Stadt des lebendigen Gottes entrückt. Dann wurde mir gezeigt, dass die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, das von der geschlossenen Tür berichtet, nicht getrennt werden können. Und es wurde mir gezeigt, dass die Zeit, da die Gebote Gottes in ihrer ganzen Bedeutung erscheinen sollten und Gottes Volk an der Sabbatwahrheit geprüft werden sollte, dann kam, als die Tür zum Allerheiligsten im himmlischen Heiligtum geöffnet wurde, wo die Lade ist, in der sich die 10 Gebote befinden. Diese Tür war nicht offen, bis die Vermittlung Jesu im Heiligen des Heiligtums im Jahre 1844 vollendet war. Dann erhob sich Jesus und schloss die Tür des Heiligen und öffnete die ins Allerheiligste. Er ging durch den zweiten Vorhang, wo er nun bei der Lade steht und wohin der Glaube Israels jetzt reicht. Ich sah Folgendes: Jesus hat die Tür in das Heilige geschlossen, und niemand kann sie öffnen. Er hat die Tür in das Allerheiligste geöffnet, und niemand kann sie zuschließen. Seit Jesus die Tür in das Allerheiligste geöffnet hat, in dem die Lade steht, sind die Gebote dem Volk offenbar geworden, und es wird an der Sabbatfrage geprüft. Ich sah, dass die gegenwärtige Prüfung mit dem Sabbat nicht eher stattfinden konnte, als die Vermittlung Jesu im Heiligen vollendet und er durch den zweiten Vorhang eingegangen war. Deshalb ruhen Christen, die gestorben sind, ehe die Tür in das Allerheiligste, nach Beendigung des Mitternachtsrufs im 7. Monat 1844, geöffnet wurde, und die nicht den wahren Sabbat gehalten haben, nun in Hoffnung. Sie hatten nicht das Licht und die Prüfung mit dem Sabbat, die wir haben, seitdem die Tür geöffnet ist. Ich sah, dass Satan manche vom Volk Gottes durch diesen Punkt versuchte, weil so viele gute Christen im Glauben gestorben sind und nicht den wahren Sabbat gehalten haben, bezweifelten sie, dass er nun ein Prüfstein für uns sei. Die Feinde der gegenwärtigen Wahrheit haben versucht, die Tür in das Heilige zu öffnen, die Jesus geschlossen hat, und die Tür in das Allerheiligste zu schließen, die er im Jahre 1844 öffnete, wo die Lade ist, die die 2 steinernen Tafeln enthält, worauf die 10 Gebote mit dem Finger Jahwes geschrieben sind. Satan versucht nun in dieser Zeit der Versiegelung jede List, um das Volk Gottes von der gegenwärtigen Wahrheit abzuhalten und es unentschlossen zu machen. Ich sah eine Decke, die Gott über sein Volk ausbreitete, um es in der Zeit der Trübsal zu beschützen. Jede Seele, die sich für die Wahrheit entscheidet und reinen Herzens ist, wird mit der Decke des Allmächtigen bedeckt werden. Satan weiß dies, und er ist mit Macht an der Arbeit, um so viele als möglich unentschlossen und der Wahrheit gegenüber unentschieden zu machen. Ich sah, dass das geheimnisvolle Klopfen in New York und an anderen Orten die Macht Satans war und dass solche Dinge immer gebräuchlicher würden. Sie sind in ein religiöses Gewand gekleidet, um die Betrogenen mehr in Sicherheit zu wiegen und das Denken des Volkes Gottes, wenn möglich, auf diese Dinge zu richten und es zu veranlassen, die Lehren und die Macht des Heiligen Geistes anzuzweifeln. Siehe Seite 67f. Ich sah, dass Satan durch Werkzeuge auf vielerlei Weise arbeitet. Er arbeitet durch Prediger, die die Wahrheit verworfen haben und kräftigen Irrtümern überlassen werden, dass sie einer Lüge glauben, damit sie verdammt werden. Während sie predigen oder beten, fallen manche von ihnen hilflos nieder, aber nicht durch die Macht des Heiligen Geistes, sondern durch die Macht Satans, mit der er auf diese Werkzeuge und durch sie auf das Volk einwirkt. Bei der Predigt, im Gebet oder im Gespräch wandten manche sogenannte Adventisten, die die gegenwärtige Wahrheit zurückgewiesen hatten, Mesmerismus an, um Anhänger zu gewinnen, Und das Volk freute sich über ihren Einfluss, weil sie glaubten, dass es der Heilige Geist sei. Manche von denen, die diese Kraft gebrauchten, waren so weit in Dunkelheit und der Täuschung Satans, dass sie dachten, es sei die Macht Gottes, die er ihnen zur Ausübung übergeben habe. Sie hatten Gott so gesehen, als ob er ihnen ganz und gar gleich wäre, und seine Macht für nichts geachtet. Manche dieser Werkzeuge Satans griffen viele Heilige körperlich an, und zwar solche, die sie nicht täuschen und durch satanischen Einfluss von der Wahrheit abwenden konnten. Oh, dass alle das sehen könnten, wie Gott es mir offenbart hat, damit sie besser die List Satans erkennen und auf der Hut sein möchten. Ich sah, dass Satan gerade in dieser Zeit der Versiegelung bemüht war, das Volk Gottes abzulenken, zu betrügen und wegzuziehen. Ich sah einige, die nicht fest für die gegenwärtige Wahrheit einstanden. Ihre Knie zitterten und ihre Füße glitten, weil sie nicht fest in der Wahrheit gegründet waren. Die Decke des allmächtigen Gottes konnte nicht über sie ausgebreitet werden, als sie so zitterten. Satan versuchte auf jegliche Art, sie da zu halten, wo sie waren, bis die Versiegelung vollendet und die Decke über Gottes Volk ausgebreitet war, während sie draußen ohne Schutz vor dem brennenden Zorn Gottes in den 7 letzten Plagen gelassen wurden. Gott hat angefangen, die Decke über sein Volk auszubreiten, und sie wird bald über alle ausgebreitet sein, die am Schlachttag Schutz haben sollen. Gott wird mit Macht für sein Volk wirken, und Satan wird es gestattet sein, ebenso zu arbeiten. Ich sah, dass die geheimnisvollen Zeichen, Wunder und falschen Reformationen zunehmen und sich ausbreiten werden. Die Reformationen, die mir gezeigt wurden, waren keine Reformationen vom Irrtum zur Wahrheit. Mein begleitender Engel befahl mir, nach der Seelenarbeit für Sünder auszuschauen, wie sie früher bestand. Ich schaute auch, konnte sie aber nicht sehen, denn die Zeit für ihre Rettung ist vorbei. Kapitel 7, der Verrat Christi. Ich wurde in die Zeit versetzt, als Jesus mit seinen Jüngern das Passahmahl genoss. Der Satan hatte Judas getäuscht und ihm Glauben gemacht, dass er ein wahrer Jünger Christi sei. Aber sein Herz war immer fleischlich gesinnt gewesen. Er hatte die mächtigen Werke Jesu gesehen, er war während der Zeit seines Dienstes mit ihm gewesen und hatte den überwältigenden Bezeugungen, dass Jesus der Messias sei, nachgegeben. Doch Judas war habsüchtig und geizig, er liebte das Geld. Im Zorn beklagte er die Verschwendung der kostbaren Salbe, die auf die Füße Jesu gegossen wurde. Maria aber liebte ihren Herrn. Jesus hatte ihr ihre Sünden vergeben, und es waren viele. Er hatte ihren vielgeliebten Bruder von den Toten auferweckt, und sie dachte, dass nichts zu kostbar für ihn wäre. Je kostbarer die Salbe, desto besser konnte sie ihm ihre Dankbarkeit beweisen, wenn sie sie ihm darbrachte. Judas in seinem Geiz hingegen meinte, die Salbe hätte verkauft und der Betrag den Armen gegeben werden können. Aber das sagte er nicht, weil er sich um die Armen sorgte, denn er war habsüchtig und hatte oft auf unehrliche Weise Mittel, die zum Wohle der Armen bestimmt waren, sich selbst angeeignet. Judas hatte sich unaufmerksam gegen die Bedürfnisse Jesu gezeigt, und um seinen Geiz zu entschuldigen, berief er sich oft auf die Armen. Diese großzügige Handlung Marias stand in schroffem Gegensatz zu seiner eigenen Selbstsucht. Der Weg war gebahnt, die Versuchung Satans fand im Herzen des Judas bereitwillige Aufnahme. Die Priester und Obersten der Juden hassten Jesus, das Volk aber versammelte sich in großer Menge, um seinen weisen Worten zu lauschen und seine mächtigen Werke zu sehen. Das Volk wurde von tiefem Interesse bewegt. Voller Eifer folgten sie Jesus, um die Unterweisungen des wunderbaren Lehrers zu hören. Viele der Obersten glaubten an ihn, wagten aber nicht, ihren Glauben zu bekennen, da sie sonst aus der Synagoge verstoßen worden wären. Die Priester und Obersten beschlossen, dass etwas geschehen müsse, um die Aufmerksamkeit des Volkes von Jesus abzuwenden. Sie fürchteten, dass alle Menschen an ihn glauben würden. Sie fühlten sich darum nicht mehr sicher. Sie würden entweder ihre Stellung verlieren oder mussten Jesus töten. Aber nachdem sie seinem Leben ein Ende gemacht hätten, wären noch immer Menschen da, die lebendige Denkmäler seiner Macht waren. Jesus hatte Lazarus von den Toten auferweckt. Sie fürchteten, dass, wenn sie Jesus töteten, Lazarus von seiner großen Macht zeugen würde. Das Volk scharte sich zusammen, um den zu sehen, der vom Tode auferweckt worden war. So waren die Obersten entschlossen, auch Lazarus zu töten und dieser Aufregung ein Ende zu machen. Dann würden sie das Volk zu den Aufsätzen und Lehren der Menschen bekehren, dass es Kümmel, Dill und Minze verzehnte, und würden aufs Neue Einfluss auf die Menschen haben. Sie kamen überein, Jesus gefangen zu nehmen, wenn er allein wäre, denn würden sie es gewagt haben, ihn in der Menge zu ergreifen, während das Volk ihm mit Interesse zuhörte, hätte man sie gesteinigt. Judas wusste, wie sehr die Obersten darauf aus waren, Jesus zu greifen. So bot er sich an, seinen Herrn für einige Silberstücke an die hohen Priester und Ältesten zu verraten. Die Liebe zum Geld brachte ihn so weit, dass er einwilligte, seinen Herrn in die Hände seiner bittersten Feinde auszuliefern. Satan wirkte durch Judas, und während der ergreifenden Szene des letzten Abendmahles machte der Verräter Pläne, seinen Herrn zu verraten. Voller Sorge sagte Jesus zu seinen Jüngern, dass sie sich alle in jener Nacht an ihm ärgern würden. Doch Petrus behauptete mit großem Eifer, dass, wenn sie sich auch alle an ihm ärgerten, er sich nicht ärgern würde. Jesus sagte zu Petrus, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dir einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Ich sah Jesus mit seinen Jüngern im Garten. In tiefer Sorge bat er sie, zu wachen und zu beten, damit sie nicht in Anfechtung fielen. Er wusste, dass ihr Glaube auf die Probe gestellt werden sollte, dass sie ihre Hoffnungen dahinschwinden sehen würden und dass sie alle Kraft, die sie durch anhaltendes Wachen und Beten erlangen könnten, brauchten. Mit lautem Aufschrei und Weinen betete er, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Sohn Gottes betete in Todesangst. Große Blutstropfen traten auf seine Stirn und fielen zur Erde. Engel schwebten über dieser Stätte und waren Zeugen dieser Szene, aber nur einer bekam den Auftrag, hinzugehen und den Sohn Gottes in seiner Todesangst zu stärken. Im Himmel herrschte keine Freude. Die Engel warfen ihre Kronen und Harfen von sich und blickten in tiefstem Interesse schweigend auf Jesus. Sie wollten den Sohn Gottes umgeben, aber die befehlenden Engel gestatteten dies nicht, damit sie ihn nicht befreiten, wenn sie den Verrat sähen. Denn der Plan war gelegt worden und musste ausgeführt werden. Nachdem Jesus gebetet hatte, kehrte er wieder zu seinen Jüngern zurück. Doch sie schliefen. In jener schrecklichen Stunde hatte er nicht einmal das Mitleid und die Gebete seiner Jünger. Petrus, der sich erst vor kurzem seiner Hingabe gerühmt hatte, lag im tiefsten Schlaf. Jesus erinnerte ihn an seine bestimmten Behauptungen und sagte zu ihm, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Dreimal betete der Sohn Gottes in dieser Todesangst. Da erschien Judas mit seiner Schar bewaffneter Männer. Er näherte sich wie gewöhnlich seinem Herrn, um ihn zu begrüßen. Die Schar umgab Jesus. Er aber offenbarte seine göttliche Kraft, als er sagte, wen sucht ihr? Ich bin's. Sie fielen rückwärts zu Boden. Jesus hatte diese Frage gestellt, damit sie seine Kraft wahrnehmen möchten und um ihnen einen Beweis zu geben, dass er sich aus ihren Händen befreien könnte, wenn er es wollte. In den Herzen der Jünger stiegen neue Hoffnungen auf, als sie die Schar mit ihren Stöcken und Schwertern so schnell hinfallen sahen. Als sie sich erhoben und den Sohn Gottes wiederum umgaben, zog Petrus sein Schwert und hieb dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr ab. Aber Jesus befahl Petrus, sein Schwert in die Scheide zu stecken, und sagte, »Meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte?« Als er diese Worte sagte, sah ich, dass sich die Angesichter der Engel mit neuer Hoffnung belebten. Sie wünschten, ihren Befehlshaber sofort umgeben zu dürfen und jenen bösen Pöbel zu zerstreuen. Aber Traurigkeit überkam sie wieder, als Jesus die Worte hinzufügte, wie würde dann aber die Schrift erfüllet, dass es so geschehen muss? Auch die Herzen der Jünger wurden mit Verzweiflung und bitterer Enttäuschung erfüllt, als Jesus gestattete, dass seine Feinde ihn wegführten. Die Jünger fürchteten für ihr eigenes Leben. Sie verließen ihn alle und flohen. Jesus war mit der mörderischen Rotte allein gelassen. Oh, welch ein Triumph für Satan! Aber welche Traurigkeit und welches Herzeleid für die Engel Gottes! Viele Heerscharen heiliger Engel mit je einem großen Engel als Befehlshaber an ihrer Spitze waren hingesandt worden, Zeugen dieser Szene zu sein. Sie sollten jede Beleidigung und jede Grausamkeit, die dem Sohn Gottes widerfuhr, aufzeichnen und jede Seelenqual, die Jesus erleiden musste, registrieren, denn dieselben Männer, die sich dieser schrecklichen Szene damals anschlossen, sollen das alles in lebenden Bildern wiedersehen.